dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr. Willkommen, liebe Gäste, zur 295. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Hier aus dem gläsernen Studio des Literaturradios Hörbahn in der Georgenstraße 63, mitten in München-Schwabing. Und wir sind hier bei der Bayerischen Einigung. Mein Name ist Uwe Kulnig und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Georg Brun, den erfolgreichen Juristen und Autor. Ich hätte fast gesagt Krimi-Autor, aber das allein ist er ja gar nicht, sondern hat ja auch andere Bücher geschrieben. Da kommen wir noch darauf zurück. Wir dürfen gespannt sein, welche spannenden Einblicke und Geschichten uns Georg heute mitbringt. Insbesondere dreht es sich heute um sein aktuelles Buch Aktien, Tango und Tod. Lieber George, herzlich willkommen in unserer Sendung. Es freut mich, dass du zu dieser besonderen Folge hierher gefunden hast.
Lieber Uwe, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Sag mal, bist du jemals mit einem Elektroroller gefahren?
Nein.
Warum nicht?
Gute Frage. Ich bin neulich in den Bergen mit sowas Ähnlichem wie einem Elektroroller, aber ohne Antrieb gefahren und habe also festgestellt, es ist eigentlich sehr sinnvoll, dass ich noch nie Elektroroller gefahren bin. Es ist eigentlich eine wackelige Angelegenheit. Und in den Bergen hatte ich keinen Verkehr.
Und ich weiß gar nicht, wie die berggängig die Dinger sind. Also keine Ahnung, ob man damit wirklich eine anständige Steigung hochkommt.
Oh ja, die haben wahrscheinlich gar keinen schlechten Motor. Ein bisschen hoch käme man schon. Ne? Ah. Aber das, was ich gefahren bin, geht nur bergab und heißt Trotti in der Schweiz.
Ne? Okay, verstehe. Dann ist ein bisschen. Man muss ja richtig bremsen, glaube ich. Ne? Die haben ja keine Kupplung oder sowas.
Nein, du musst richtig in die Eisen steigen.
Oh. Ja. Na, dann lieber nicht. Ja, und was geht dir eigentlich derzeit am meisten auf die Nerven?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, geht mir derzeit am meisten auf die Nerven, dass wir bombardiert werden mit schlechten Nachrichten. Und zwar von morgens bis abends schlechte Nachrichten. Und das führt ja dann dazu, dass du automatisch so einen gewissen Fluchtreflex entwickeln möchtest und es aber dann heißt, also Eskapismus ist nicht erlaubt und du musst dir die schlechten Nachrichten dann doch wieder Morgenmagazin für Morgenmagazin und Abendnachrichten für Abendnachrichten anhorchen. Und in dem Gesamtkontext fürchte ich dann auch, dass sich bei uns in der Gesellschaft so eine gewisse Spaltung zeigt. Also wenn es ganz schlimm wird, dann kann man in die Vereinigten Staaten schauen, wie sich eine Gesellschaft polarisiert. Und wir sind, glaube ich, seit vielen Jahren mit diesen vielen schlechten Nachrichten eben auch dabei, dass wir das Miteinander zumindest in Teilen verlieren. Und das ja, nervt vielleicht nicht so, sondern ängstigt vielleicht ein bisschen.
Dann war es aber eine Vorlage für die nächste Frage, nämlich, was sollen wir denn ändern? Wollen wir für die Nachrichten nicht mehr hören oder sollen wir die Gründe für die schlechten Nachrichten bearbeiten?
Also ich glaube, wir können ja die Augen nicht verschließen vor dem, was in der Welt vorgeht und auch was bei uns in der Gesellschaft vorgeht. Wir sollten vielleicht versuchen, dass wir offener miteinander umgehen. Ich habe so den Eindruck, dass wir so nach und nach ein bisschen verlernen, einander zuzuhören.
Warum um alles in der Welt sind wir eigentlich so fasziniert von dem Bösen, also von diesen ganzen Kriminalgeschichten? Wenn ich mal alle Fernsehsender der Welt zusammenzählen würde, werden deutlich mehr Verbrechen und Morde verübt, als wirklich Morde, Gott sei Dank ist es so, als Morde verübt wurden. Jeden Tag. Warum sind wir so verrückt darauf?
Das weiß ich nicht. Ich bin aber als Krimi-Autor ganz froh, dass es breite Leserschaft gibt, die den einen oder anderen Mord lesen mag. Wobei ich auch finde, also ich habe ja eine Reihe mit einer jungen Rechtsanwältin, die für Gerechtigkeit kämpft, wo es eben keine Morde gibt. Und freue mich dann, wenn Leserinnen und Leser sagen, sie finden auch so ein Krimi spannend, wo es nur um Untreue, Korruption und solche Sachen geht. Aber ich glaube insgesamt, dass wir Menschen in uns, wir haben halt diese zwei Seelen. Ne? Also keiner von uns ist nur gut und keiner ist nur böse. Und wie du erzogen wirst und die ganze Sozialisierung und so Moral, Ethik und das ganze Zeug, ne, führt dazu, dass also die Mehrzahl der Menschen in der Gesellschaft dann doch tendenziell das Gute in sich ausleben, ne, und manchmal halt vielleicht in sich entdecken, dass auch was Böses da wäre und dieser Gegensatz, ne, ist vielleicht etwas, was Spannung macht. Und das andere ist, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber wenn wir von uns meinen, dass wir gut sind, dann kann ja der Gedanke kommen, ach, was bin ich froh, denn ich bin nicht so wie die Bösen. Schwieriges Thema.
Welches ist der für dich an der Stelle wichtigste Preis oder Auszeichnung gewesen?
Ja, ich habe den Bayerischen Förderpreis für junge Literatur bekommen 1988, zu einer Zeit, wo ich gerade erst angefangen hatte zu schreiben. Und das war dann natürlich so eine Bestätigung, du kannst da weitermachen. Aber es war zu wenig Bestätigung, als dass ich das Wagnis eingegangen wäre, also komplett von Literatur zu leben. Verstehe. Und bin dann doch bei der Juristerei geblieben.
Verstehe. Und du warst ja auch eine Zeit lang in der Casa Baldi, ne, als Autor dann unterwegs. Ja. Kannst du uns da drei Worte, ist schon ein Weilchen her jetzt wahrscheinlich, aber drei Worte sagen. Was hat das mit dir gemacht?
Oh, das war schön erst einmal. Das war schön. Es war leider zu kurz. Es waren tatsächlich 9,5 Wochen, weil ich nicht länger Urlaub bekommen habe in meinem Brotberuf. Und die Casa Baldi ist in Olevano Romano, das ist so 50 Kilometer vom Petersplatz weg Richtung Südosten. Mhm. Ein nettes, kleines, mittelalterliches Städtchen. Und ich hatte da eine kleine Wohnung. Und meine Mitbewohnerin, die hatte ihre eigene Wohnung und hatte ein Atelier. Die Idee war immer, dass also ein Literat und eine bildende Künstlerin immer gemeinsam in der Casa Baldi sind. Und die hat also gemalt, das war toll. Und ich habe einen ironischen Roman geschrieben, der in der Schublade liegt und dann nicht mehr veröffentlicht werden wird. Und habe dann dieses Leben in so einem kleinen, mittelalterlichen Städtchen vor den Toren von Rom genossen. Und ich hatte ums Eck so einen ganz bodenständigen Winzer. Und der hatte mir, fällt mir der Name nicht auf, den Wein kennt man bei uns nicht, kann man bei uns kaufen für Schweinegeld, aber das war ein ganz ehrlicher, erdverbundener Wein. Und ich habe einen 5-Liter-Kanister geholt, ne, und habe also zum Frühstück schon mit Weinschorle angefangen und am Abendessen mit Weinschorle aufgehört und war also immer gut drauf und nie betrunken von dem Wein, sondern immer nur gut drauf, aber natürlich immer mit Wasser verdünnt, ne, und alle drei Tage bin ich zu meinem Winzer gegangen und habe mir meinen 5-Liter-Kanister wieder auffüllen lassen. Und ich glaube, für die 5 Liter habe ich damals 3.500 Lire gezahlt, also so lange ist das schon her. Und das war sehr schön. Und die Casa Baldi wird von der Villa Massimo verwaltet. Und der damalige Direktor der Villa Massimo stand auf Kriegsfuß mit seinem obersten Dienstherrn, dem Bundesinnenminister. Mhm. Witzigerweise kehrt es in beim Bund zum Innenministerium. Ne? Und ich durfte dann also auch immer runter in die Massimo und der hat Exkursionen mit uns gemacht. Das ist eine legendäre Etrusker-Exkursion mit den ganzen Massimo-Stipendiaten. Das war fantastisch. Und dann haben wir also unten dann besseren Wein getrunken beim Direktor.
Aber und, ohne Wasser.
Und, dann ohne Wasser. Ne? Und es gab da immer ein Zimmer, da konnten die Casabaldi-Stipendiaten konnten dann in der Massimo übernachten. Und immer so gegen 8:15 auf Nacht, ne, hüpfte über das Gelände der Massimo an unseren Weintischen vorbei eine richtig große, fette Kröte. Mhm. Und also wir nennen ja keine Namen, ne, vor allem nicht von ganz ehrwürdigen Politikern, ne, aber weil eben aber der Direktor der Massimo mit dem Bundesinnenminister, dem damaligen, also kein so gutes Einverständnis hatte, hatte die Kröte natürlich den Namen des Herrn Ministers. Ja, ne. Und dann hat der Direktor immer gesagt, ah, jetzt kommt der Minister, ne? Mhm. Und dann wurde ihr nachgeschenkt und herzhaft gelacht. Ne? Also du siehst, im Grunde erinnert man sich an die albernen Anekdoten dann immer am besten. Ne?
Ja, aber die machen einen wichtigen Teil eines jeden Lebens aus, das darf man nicht unterschätzen, oder?
Ja, also ohne Humor geht es gar nicht, das wäre schrecklich. Ne? Auch, ja. Und gewisse Albernheiten, ne, muss man sich also spätestens dann, wenn man mal jenseits der 16 alt geworden ist, erlauben.
Das ist richtig, aber jetzt springen wir mitten mal ins Buch. Und zwar wird es höchste Zeit, dass du unseren Zuhörenden, ob hier oder auch an den Empfangsgeräten, mal erzählst, um was geht es eigentlich in deinem Buch. Kannst du uns eine Story, ohne natürlich die wichtigsten Stellen zu verraten, erzählen, was passiert eigentlich in dem Buch?
Ja, es passieren eigentlich zwei Dinge in dem Buch. Ne? Aktien und Tango. Und Aktien, das hat also was mit Wirtschaft und Wirtschaftskriminalität zu tun und auch mit dem zu tun, was wir seit einigen Jahren ja auch den Nachrichten mehr und mehr entnommen haben, ohne dass ich also jetzt auf also ganz spezielle Börsenflops eingehen möchte, die wir hier vor den Toren Münchens erlebt haben. Aber da ist also viel Energie drin in manchen Geschäftsbereichen und wo viel Energie drin ist und viel Kohle, dann springt halt dann schon mal jemand über die Klinge. Das ist also sozusagen auf eine gewisse Art und Weise ein Wirtschaftskrimi. Mhm. Ne? Und es ist ein Wirtschaftskrimi, in dessen Zentrum im Grunde ein Shortseller steht. Das ist also einer, der sich die Firmen anschaut, ob die gesund sind. Und wenn er also dann feststellt, da ist einiges marode, dann kann man also auf den Niedergang der Firma wetten mit den entsprechenden Instrumentarien, die es so an der Börse gibt. Ne? Also das ganze Optionsgeschäft. Ne? Und das Ganze verknüpft sich aber mit einer, ja, im weitesten Sinne doch Liebesgeschichte, weil unser Shortseller ist Tango-Tänzer mit einer meiner Heldinnen oder vielleicht der wichtigsten Heldin in dem Roman, nämlich Martha Mann. Und die ist Psychologin, Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und die hat eigentlich, also sie hat mit ihrem Tango-Tänzer auch ein Liebesverhältnis, das relativ stark auch erotisch aufgeladen ist und sie hält sich selber für beziehungsunfähig und sie hält ihren Karsten, ihren Partner, für beziehungsunfähig. Und da verrate ich jetzt ein kleines bisschen was, weil es ziemlich am Anfang schon passiert, ne, Karsten wird umgebracht. Ne? Und jetzt will sie wissen, warum. Und mischt sich dann auch, ne, so über die ganzen 400 Seiten, die das Buch hat, in die Ermittlungen ein, weil sie über dieses Jahr, warum ist der umgebracht worden, was ist da los, lernt sie eigentlich ihren Karsten erst kennen und sie lernt in sich, dass sie eigentlich doch nicht so bindungsunfähig gewesen wäre, der wäre es gewesen. Ne? Und diese beiden Geschichten laufen also so miteinander her und am Schluss gibt es so ein bisschen ein furioses Finale, glaube ich.
Dafür klingen 400 Seiten ein bisschen viel. Da muss noch mehr drin sein. Da musst du uns nochmal helfen.
Also wahrscheinlich jeder Deutschlehrer, der wird wahrscheinlich 10 Themen rausbringen können aus dem Buch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob recht viel mehr drinsteckt, weil die Art und Weise, wie man mit gewissen Börsengeschäften umgehen kann, die kann ja doch relativ kompliziert sein.
Durchaus, ja.
Und also gut, also ich kann ja nur einen Aspekt, der leider zutrifft, weil ich mir ein paar Sachen aus dem echten Leben erzählen lassen habe, das ist jetzt ein guter deutscher Satz, ne? Nämlich, wie gelingt es, dass eine Immobilie einen immensen Wertzuwachs erfährt? Also in München, na, wissen wir es, ne?
Ja, genau.
Ist halt so, ne? Aber darüber hinaus, also da habe ich ein Grundstück, das, sagen wir mal, ist 10 Millionen wert, ne? Und das verkaufe ich jetzt dir, Uwe. Und du sagst, das Grundstück will ich unbedingt haben, ist ein Filet-Grundstück, ne? Ich gebe dir 20. Und dann zahlst du vielleicht auch die 20 und dann ist es die 20 vielleicht noch wert. Ne? Aber du hast einen Spätzl, der sagt, ah, das ist ein super Filet-Grundstück. Also du verkaufst mir das für 25, aber wir verbriefen es für 50. Ne? Was also das Geschäft eigentlich juristisch unwirksam macht, die Unterverbriefung. Also es würde ich jedem davon abraten, aber dann hast du 5 Millionen Gewinn gemacht und der nimmt es für 50 Millionen in die Bücher und der hat eben dann einen Spätzl, der einen Immobilienfonds verwaltet und er sagt, na du, ich habe ein schönes Filetgrundstück und da kannst du einen geschlossenen Immobilienfonds draufsetzen und du kriegst es für 100. Unterverbriefung natürlich wieder, ne? Und dann steht's plötzlich für 100 Millionen in den Büchern, also Ausgangswert waren 10 Millionen, ne? Und da machst du einen geschlossenen Immobilienfonds draus und die Leute kriegen also dann einen Anteil und meinen, sie haben einen Anteil an 100 Millionen und in Wahrheit haben sie dann vielleicht einen Anteil von 20 Millionen, wenn der Preis, den wir zwar ausgemacht haben, nur irgendwie realistisch wäre, ne? Und so bläht man die Werte auf und dann stecken sie irgendwo drin, ne? Und das Ganze ist für sich dann natürlich eigentlich schon spannend. Ne? Und dann kommt so ein Shortseller drauf, ne? Dass da irgend so eine Firma, also man muss sich jetzt halt hüten, dass man einen Namen nennt, den man kennt, ne? Aber an der Börse notiert, ne? Und die haben also ganz viele Immobilien für 100 Millionen im Buch, die nur 10 Millionen sind. Ne? Und dann sagt er, okay, dann gehe ich auf fallende Kurse. Das Ganze wird publik gemacht, ne? Und dann rauscht der Börsenkurs in Keller und du hast dann mit deinen Optionen einen großen Reibach gemacht. Ne? Und dem das dann aber sehr weh tut, ne? Der neigt dann vielleicht einmal dazu, dass er eben den Shortseller dann mundtot macht. Ne? Also Wirecard, das weiß man nicht, ne? Die Leute bei der Financial Times, die sind ja drangsaliert worden, sogar von deutschen Behörden.
Ne? Verstehe. Also, ne?
Und also, dann wird die Geschichte eigentlich ausreichend kompliziert, ne?
Ja, durchaus. Also ich habe auch nicht gedacht, dass sie nicht komplex genug ist. Ich habe für eine ganze Weile mal ziemlich lange Daytrading gemacht und habe mich mit dem gesamten grundsätzlichen Gebiet mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und eigentlich habe ich auch mal Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre mal gelernt, irgendwo vor 100 Jahren. Aber davon mal abgesehen, ich fand es sehr interessant. Aber es ist keine Anleitung sozusagen, wie man das nachmachen kann, sondern es ist eher etwas zeigen, dass man beim Lesen auch manchmal den Kopf schütteln kann, wie leicht das manchmal auch ist. Ne?
Leider ja. Also das Eigenartige ist ja, dass also oft die simpelsten Sachen den größten Erfolg haben. Also ja. Wenn du denkst, dass immer noch ganz viele Menschen auf Enkeltricks und Schockanrufe reinfallen, ja. Obwohl man seit langem eigentlich die Masche kennt, und dass das auch Menschen passiert, die also durchaus klar bei Verstand sind, und jetzt hat also, wenn du denkst, dass also mittels KI kann der ja auch noch die Stimme meiner Tochter nachmachen, und dann ruft mich die Stimme meiner Tochter an und sagt, Papa, mir ist was ganz Schreckliches passiert, du musst jetzt schnell 10 Riesen locker machen. Ne?
Ja, hm. Da wundert man sich manchmal, aber das gilt für ganz viele Geschäftsbereiche oder solche Betrugsbereiche auch natürlich.
Da sind das ist richtig,
ja. Da sind wir nicht gefeit. Ja, und Tango. Als ich den Titel als erstes sah, habe ich so gedacht, wie passt jetzt dieser Tango da rein? Das war schon eine gute Idee. War das deine Idee oder war das dein Verleger?
Also die ganze Geschichte war meine Idee.
Ich meine den Titel.
Und der Titel war auch meine Idee. Wir haben so ein bisschen rumgebastelt, was für einen Titel. Ich hatte ein paar unterschiedliche Titel und der hat dann allen am besten gefallen.
Ah, schön. Tanzt du Tango?
Leider nein.
Das ist schade. Also ich finde es eine schöne Musikform. Aber
ja, die Musik ist wunderbar. Ja,
tanzen tue ich das auch nicht.
Ich liebe die Tango-Musik, aber tanzen, also ich bin ja schon froh, wenn ich beim Wiener Walzer die Rechtsdrehung hinkriege. Bei der Linksdrehung gibt es schon Knoten in die Füße.
Naja, das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt kommen wir zum Personal. Du hast ja schon 2, 3 genannt, aber welcher ist dann für dich der wirkliche dein Liebling? Schreiberisch als auch von der Konstitution?
Ja, tatsächlich die Martha Mann.
Und warum? Weil sie sich einmischt überall?
Ja, sie ist einfach, finde ich, so eine differenzierte und interessante Figur. Sie lebt halt bis zum Schluss.
Ja, das hilft bei solchen. Bei Helden hilft das. Das ist durchaus richtig. Das ist richtig. Aber damit haben wir ja schon wieder was verraten. Lieber Gott, das ist ein Rasen. Ich frage jetzt nicht, wer noch stirbt. Das ist dann wieder auch noch was anderes. Oder? Nein, aber wie ist denn das, was eigentlich immer noch ganz wichtig ist, um mal zu sehen, wer eigentlich hier sitzt und das Buch geschrieben hat. Wer ist denn deine liebste Nebenfigur?
Tatsächlich Carsten, der gleich am Anfang stirbt.
Das ist etwas ungewöhnlich, deine Antworten, aber warum? Weil er am schnellsten weg war und du hast keine Mühe mehr mit ihm? Oder?
Die Toten machen ja manchmal ganz viel Mühe, ne? Weil wir erleben ihn ja dann sozusagen aus zweiter Hand. Über die Ermittlungen erfahren wir immer wieder mehr über ihn. Und er wird, finde ich, dann auch differenzierter. Am Anfang ist er ja erst einmal eigentlich nur so ein bindungsunfähiger, guter Tango-Tänzer und Liebhaber. Und nach stellt ja die Martha auch fest, da steckt ja mehr dahinter. Ne?
Verstehe. Und wie ist das mit dem Stoff, den du behandelt hast, also mit anderen Worten, diese Kenntnisse, die du uns ja eben gerade skizzenhaft geschildert hast über diese Geschäfte, sind dir die in deinen Berufen begegnet? Hast du recherchieren müssen, um das genau hinzukriegen, oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe einen Spätzl, der hat mir Geschichten erzählt aus dem wahren Unternehmerleben. Das war der eine Punkt. Dann hatte ich 10 Jahre lang einen Job, der mir sehr viel Innensichten gegeben hat von großen mittelständischen Unternehmen. Mhm. Also großes mittelständisches Unternehmen, das ist ja Aldi und solche Sachen zum Beispiel, ist nicht gemeint. Ne? Und unter den Top 100 finden sich also Unternehmen, alle, die Bilanzsummen haben jenseits der 10, 15, 20 Milliarden. das Unternehmen, bei dem ich intensive Inneneinsichten bekam, lag so bei 7,5 bis 8 Milliarden Jahresumsatz. Ne, war also so fast schon ein kleiner Mittelständler. Ne?
Ja, verstehe, ja.
Und da gibt es auch ganz viel, wo so ein Unternehmen auch kämpfen muss, vor allem ein Familienunternehmen, die haben es nicht leicht und werden dann auch, ne, also Thema Heuschrecken, wenn es darum geht, man kann ja so ein Unternehmen aufkaufen,
ja.
Hat man also auch so seine Probleme. Ne? Und das andere war, ich war eine Zeit lang von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung Finanzvorstand und habe da mit Optionsgeschäften geguckt, das Stiftungsvermögen zu mehren.
Mhm.
Und zwar haben wir damals sogenannte Covered Call Writing Geschäfte gemacht. Also gedeckte Optionsgeschäfte.
Mhm.
Es gab eine Nick Leeson Barring Bank, falls das noch jemand weiß. Das führt dann ein bisschen nach London. Und der hat eben ungedeckte Optionsgeschäfte gemacht.
Vielleicht kannst du den normalen Zuhörern, der nicht unbedingt weiß, was Optionsgeschäfte sind, noch kurz eine Erklärung geben.
Okay, sorry, ja, gern. Also im Grund ist ein Optionsgeschäft ganz einfach. Man erwirbt mit so einer Option die Berechtigung, ein Geschäft auszuüben, muss das Geschäft aber nicht ausüben. Das ist also, ne, also ich kann dir jetzt halt die Option geben, du kannst mit mir nach der Sendung ein Bier trinken und bist eingeladen.
Mhm.
Und wenn du dann Lust hast, dann kannst du diese Option ziehen und sagen, okay, Schorsch, jetzt will ich ein Bier.
Und du musst es dann zahlen.
Und ich muss die Option dann einlösen.
Ganz richtig, ja.
Oder du kannst sagen, ach, ich lasse die Option verfallen, ich gehe jetzt mit meinen Freunden einen Wein trinken.
Ja.
Ne? Und das Schöne an Optionsgeschäften ist, dass sie im eigentlichen Sinne sind sie gedacht gewesen als Rückversicherung. Ne? Dass du dich absicherst gegen Risiken im Kapitalmarkt und. Und Spekulanten nutzen das aus, indem sie mit so einem Optionsgeschäft einen Hebel haben. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben also die Aktiengesellschaft A, die steht momentan mit einem Aktienkurs von 100 Euro an der Börse. Ist ein Unternehmen, das vielversprechend ist und ich gehe davon aus, die Aktie wird steigen. Und dann suche ich mir einen, der die Aktie hat und sage, du, würdest du mir in einem halben Jahr die Aktie für 120 verkaufen? Dann sagt der, ach, in einem halben Jahr 20 Euro Gewinn und sagt, okay, du kannst in einem halben Jahr von mir die Aktie für 120 kaufen. Das wird dann festgemacht, das wäre dann das Optionsgeschäft. Aber dafür, dass ich dir das verspreche, möchte ich ein kleines Honorar, sagen wir mal 2 Euro, so 10%. Ne? Das heißt also, ich zahle dann für die Option, dass ich in einem halben Jahr die Aktie, die jetzt bei 100 steht, für 120 kaufen darf, zahle ich 2 Euro. Wenn die Aktie in einem halben Jahr bei 117 steht, dann werde ich die Aktie nicht für 120 kaufen. Ne? Dann lasse ich die Option verfallen.
Mhm.
Dann hat der Optionsverkäufer halt 2 Euro pro Aktie verdient und die Option wurde nicht ausgeübt. Deswegen haben ein halbes Jahr später viele der Optionsverkäufer ein Interesse daran, dass der Aktienkurs sinkt. Das sind so diese berühmten Black Fridays.
Mhm.
Und schauen, dass die Option nicht ausgeübt wird. Steht die Aktie aber bei 140, ne? Dann gehe ich natürlich zu meinem Verkäufer und sage, gell,
ja,
du kriegst jetzt 120 Euro für jede Aktie und ich kriege die und ich kann die dann eine Sekunde später für 140 verkaufen. Ja. Ne? Hab 2 Euro für die Option gezahlt, bleiben 18 Euro übrig. Ne? Also habe ich, sagen wir mal, 10 Millionen Spielgeld und ich kaufe für die 10 Millionen die Optionen, ne? Dann habe ich einen Irrsinnshebel, der viel größer ist, wie wenn ich die Aktien gekauft hätte.
Ja.
Weil ich muss ja nur 2 Euro für die Option zahlen, wenn ich die Aktien gekauft hätte mit dem, dann hätte ich zwar die Aktien gehabt, aber ich hätte ja dann 10 Millionen, hätte ja viel weniger Aktien dafür gekriegt. Das heißt also, hinten raus wäre mein Gewinn viel geringer gewesen. Und dieses, dass man den Gewinn maximieren kann mit dieser Spekulation, das nennt man dann Hebelwirkung.
Genau, ja. Wunderbar erklärt. Dankeschön. Also wie ich finde, ich habe das, wenn ich mich so erinnere, wie ich das als erstes Mal gelernt habe vor vielen, vielen Jahren, hat unser Lehrer das damals nicht so gut rübergebracht. Dankeschön.
Das freut mich aber sehr. Ne? Wo du doch gesagt hast, dass du auch mal Wirtschaft studiert hast.
Nein, naja, ist nicht studiert, aber.
Aber fast.
Ich bin dann doch lieber was anderes geworden. Nein, das Ganze spielt ja München und aber auch London spielt eine Rolle. Welche Rolle hat denn München tatsächlich als München gespielt?
Ja, München spielt für mich allein deswegen eine große Rolle, weil ich ein Münchner bin, also mit Stammbaum sogar, ne? Und das ist meine Heimat und da kenne ich mich aus. Es kommt ja auch ein bisschen die Münchner Polizei vor, die ermittelt und was es war, so die Eifersüchteleien gibt und auch das eine oder andere, wo man sagen könnte, ja, ist interessant, ne?
Durchaus.
Wenn man sich an die Skandale in der Münchner Polizei der letzten Jahre erinnert, dann ist ja juristisch das große Thema erst vor einem knappen halben Jahr mit dem letzten Urteil gegen einen Polizeibeamten abgeschlossen worden. Ne? Das ist auch schwierig. Ne? Also ich war ja selber über 8 Jahre Polizist und da hast du 1000 ordentliche Polizisten und dann hast du 2, 3, die bauen einfach Mist, mehr oder weniger rechtsbrecherischen Mist, ne? Und die ruinieren dann erst einmal den Ruf der ganzen Truppe wieder, was schade ist, weil ich sage, Demokratie braucht eine demokratische, gute Polizei, das ist wichtig, ja. Ohne dass wir einen Polizeistaat wollen, ne, das wollen wir nicht. Und dann brauchst du aber auch das Vertrauen in die Menschen, die da handeln und die üben ja auch Macht aus. Ne?
Natürlich, ja.
Und das ist sowas und das kann ich für München besser beschreiben wie für Hamburg, wenngleich es natürlich auch in Hamburg Zeiten gab, wo die Hamburger Polizei mit ganz vielen schwierigen Dingen zu kämpfen hatte. Also ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen. Für München nicht, weil das steht ja im Bier ein bisschen drin, ne? Und für Hamburg nicht, weil das liegt ja auch schon wieder 20 Jahre zurück.
Aber letztendlich ist es sozusagen dein Terrain. München ist halt dein Terrain, du kennst
dich
gut aus.
Genau, meine Gegend, ja.
Und es kommt ja auch öfter vor, es hat an manchen Stellen für jemanden, der in München lebt, der denkt dann auch wieder, ach, da an der Ecke ist das gerade oder es könnte das und das Haus sein oder dieses Grundstück oder was auch immer. Also das hat ja auch was letztendlich und macht Vertrautheit deutlich, die du hast mit dem Lokal. Jetzt ich möchte gerne mal auf die Martha zurückkommen. Das war mir vorhin noch ein bisschen wenig, dass sie so lange lebt. Was hat sie denn an sich tatsächlich, so wenn du so konkret wie du kannst, was sie für einen solchen Roman, für die Rolle, die sie spielt, auch wirklich geeignet macht? Das war ja deine schriftstellerische Entscheidung, sie zu machen, wie sie ist. Oder ist das jemand, den du kennst?
Ja. Das müsste ich ja aus meinem Leben spoilern.
Nein.
Ne? Und dir verraten, jetzt auch noch vor Publikum, dass ich 20 Jahre mit einer Psychoanalytikerin verheiratet war.
Siehst du wohl. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber ich meine, Paragraph 1 des Romanschreibens ist: Schreibe über etwas, wovon du was verstehst. Das ist erstmal der erste Teil. Wenn man dann schon 20 Jahre geschrieben hat, dann kann man auch mal zu dem zweiten Teil übergehen. Schreib mal was Neues. Ja, aber das hat natürlich schon einen Sinn. Aber nochmal zu den Eigenschaften. Was war es denn da so wirklich?
Also für mich war interessant, auch mal, und das hat also jetzt mit meiner eigenen Biografie und Vergangenheit gar nichts zu tun, wie ein Mensch, der im Grund sehr gut hinschauen kann bei anderen Menschen, für sich selber erst so nach und nach etwas entdeckt, was er vor sich vielleicht auch etwas verborgen hat. Ne? Also sie hält sich für beziehungsunfähig und ist irgendwie ganz froh, dass ihr Carsten eigentlich auch beziehungsunfähig ist, und stellt dann aber im Laufe der Zeit fest, dass es eben in dieser Beziehung zu einer Beziehungsfähigkeit hätte reichen können. Mhm. Man weiß es ja nie, das Schöne ist ja am vorgestellten Happy End, dass das nicht schreiben mussten, weil der Kerl ist ja gleich tot. Ne?
Ja gut, da wird diese Sache sich nicht entscheiden lassen. Aber dann gibt es ja auch noch letztendlich die Clara. Was ist denn mit der?
Das ist so eine kleine freche junge Göre, die auf Podcast macht. Ne?
Das passt ja zu
also
uns.
Man muss, ja, man muss sich ja einmal öffnen für diese neuen Formate. Ne? Mhm. Also ich selber bin ja jetzt halt immer noch, das spürst du ja auch, ganz, ganz aufgeregt und nervös. Ne? Und erst wenn ich dann mein Freibier kriege, ne, wird es besser werden.
Hatten wir nicht eine Option, das umgekehrt zu Na okay, aber ich ziehe das zurück.
und die Clara, diese junge, journalistisch interessierte Frau, die ist auf eine gewisse Art und Weise halt unbekümmert und hat so ein bisschen Haut drauf. Und mit Martha zusammen, die ermitteln dann ja miteinander noch und mischen sich in alles Mögliche ein, bringen sich da dann ja sogar noch in Gefahr, so dass es ein bisschen thrillermäßig wird. Und da ist dann so ein bisschen Frauenpower, ne? Also auf eine gewisse Art und Weise auch so in Anführungszeichen, so eine stilisierte Mutter-Tochter-Beziehung ist es nicht. Ne? Und die Clara hat dann natürlich auch noch so ein bisschen einen problematischen Papa. Ne?
Mhm. Verstehe.
Das hat was mit der bayerischen Politik zu tun, die ja eigentlich immer grandios ist. Ne? Also wir wissen also, Bayern ist also überall am besten. Ne? Ist da logisch spitze und vor allem die Bratwürste in Bayern. Ne? nun denn, ne? Also auf jeden Fall, sie hat einen Papa, der am liebsten alles instrumentalisiert, ne? Und so, und das sind vielleicht so kleine ironische Seitenhiebe, die über diese junge Göre den Weg ins Buch finden. Ne? Für Eingeweihte natürlich nur.
Für Eingeweihte. Wenn du, wie schreibst du? Ganz einfach, wie schreibst du? Plottest du oder schreibst du drauf los?
Ja, ich plotte nicht. Ich bin ein Chaot.
Sagen wir mal so, wenn ich jetzt es hätte abgeben müssen, eine Stellungnahme, hätte ich gesagt, der plottet nicht. Ist tatsächlich so, ja? Schreibst du wirklich? Hast du im Großen und Ganzen so eine Idee und dann geht's los?
Ja, ich bin ein schrecklicher Chaot, aber ich muss ja dazu sagen, ich habe ja Zeit. Ne? Mhm. Also ich arbeite nicht mehr und ich habe dann eine Idee und ich habe eine Idee für ein Thema und dann fange ich einfach mal an. Und wenn ich anfange, dann habe ich so ganz weit am Horizont, ne, sehe ich ein Ziel. Aber wie ich an das Ziel hinkomme, weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich aufhören mit dem Schreiben, weil dann wäre es mir langweilig.
Mhm, verstehe ich. Wie viele unfertige Romane hast du in der Schublade?
Unfertige, keinen einzigen.
Hey, guck mal, dann hast du immer, also bis zum Schluss kein Ziel. Wenn man der Logik folgen würde, die du gerade gesagt hast.
Ja,
also es war gemein jetzt von mir. Ich ziehe das zurück.
Nein, du darfst zurück gemein fragen. Es ist zurzeit so, dass ich Kurzgeschichten für mich entdeckt habe und mir gesagt habe, ich habe so viele fertige Romane in der Schublade. Jetzt, wenn ich nur einen schreibe, dann irgendwann erlebe ich die Veröffentlichung nicht mehr. Ne?
Verstehe. Wie war das überhaupt mit der Veröffentlichung dieses Romans? Du hast ja, es ist ja nicht so, dass du hier irgendwie dein Debütroman vorlegst. Du hast ja schon eine ganze Menge Dinge geschrieben. Du hast ja auch, wenn ich es richtig gelesen habe und noch in Erinnerung habe, hast du ja relativ viele historische Dinge geschrieben, die ersten Jahre. Und seit einiger Zeit erst hast du dich den Krimis zugewandt. Vielleicht auch mal die Frage, warum hast du das gemacht? War dir nicht mehr genug Geschichte vor der Nase oder die dich interessiert hat oder warum?
Also das mit den historischen Romanen ist lang her. Also 1988 der erste, 2006 der letzte. Und also ich bin ja Jurist und das Steckenpferd in der Juristerei war die Rechtsgeschichte.
Ah, okay.
Und ich habe auch rechtshistorisch promoviert und dann ganz lang auch noch einen Kontakt gehabt zur unmittelbaren rechtshistorischen Forschung. Und da war ich dann halt einfach an der Geschichte noch nah dran.
Mhm.
Und dann hatte ich irgendwann im Brotberuf einfach so viel um die Ohren, weißt, wenn du 60-Stunden-Woche hast, dann magst du auf die Nacht um 9 nicht nochmal daheim an den Schreibtisch setzen und schreiben. Und dann habe ich gesagt, nein, also das macht jetzt halt einfach keinen Spaß mehr. Und war dann 15 Jahre nicht produktiv literarisch. Und als ich mit dem Arbeiten aufgehört habe, habe ich mir gedacht, naja, also nichts tun geht nicht. Also wir haben uns im Vorfeld ja kurz drüber unterhalten, dass es einfach gut ist, dass man sich immer geistig mit irgendwas beschäftigt, weil dann bleibst du einfach jung. Ne? Und man sieht es am Podcast nicht, ne? Aber ich bin ein kleiner Zappel-Philipp, ne? Ohne dass ich meine, dass ich ADHS habe, ne? Aber einfach ohne irgendwas geht nicht. Also ich bin Bergsteiger und mache auch große Touren, aber nicht bei Regenwetter und schlechten Verhältnissen. Ne? Und dann kehrt der Bub weg von der Straße, so hat es die Mutter früher immer gesagt.
Verstehe, ne? Ja.
Hallo Mama, ne? Die ist jetzt 90. Dann habe ich mir überlegt, na dann schreibst du halt wieder, hast du eigentlich Lust und Themen gibt es genug. Und ich bin dann auch, ich habe einen sehr schönen Mittelalterroman geschrieben über die Katharer. Und den durfte ich mal bei den Monumenten, also Monumenta Germaniae Historica, den Mittelalterforschern hier in München, vorlesen. Und die haben mich dann bestürmt, ich soll wieder einen Mittelalterroman schreiben.
Ah, schön.
Und dann habe ich also so ein bisschen geguckt, wo die Forschung sich so die letzten 15 Jahre hin entwickelt hat und festgestellt habe, es ist sehr viel kleinteilig geworden in der Mittelalterforschung, was schön ist, also auch archäologisch. Wir haben ganz viele Erkenntnisse über das Dorf, über das Städtchen und so. Und das findest du alles in Fachaufsätzen. Und leider kriegen die heutigen Historiker keinen Literaturnobelpreis mehr für ihre Fachaufsätze. Die Fachaufsätze lesen sich mittlerweile recht tröge. Und dann man denkt, Mensch, schade. Wenn ich mich da wieder einarbeiten muss, nachdem ich 15 Jahre wirklich weg bin von der Forschung, das ist ja so tröge. Ne?
Ja,
dann habe ich mir gedacht, na, habe ich keine Lust. Ich habe also meine Mittelalterforscher enttäuscht und habe gesagt, na, ich schreibe jetzt lieber Krimis, recherchiere ich im wahren Leben, ne? Und zur Not bei Google und man kann auch ein bisschen in der Weltgeschichte rumfahren. Ne? Und so Kriminalgeschichten, so von meiner ersten Vergangenheit her, ne? Haben ja auch was. Ne? Und deswegen habe ich mit den historischen Romanen dann nicht weitergemacht. Man muss auch dazu sagen, ich hatte beruflich sehr viel mit allen bayerischen historischen Instituten zu tun. Und die Professoren, die haben also meine historischen Bücher angeschaut. Und wenn ich da also einen rechten Schmarrn geschrieben hätte, ne, also, dass es mehr oder weniger Fantasy ist,
schon gehört
dann hätten die ja von mir keinen Respekt mehr gehabt.
Ja,
ne?
Ja,
und da musst du auch aufpassen. Außerdem finde ich, auch wenn man einen historischen Roman schreibt, sollte der Rahmen, der historische Rahmen, der sollte möglichst passen. Und
natürlich,
die Geschichte, die du reinsetzt, die kannst erfinden. Ne? Und von daher kam das dann, und gesagt, na, also ich schreibe ja aus Jux und Tollerei, ne? Und ich bin ja jetzt bei kleinen Verlagen. Ich war früher Aufbau Berlin und Langenmüller. Und da habe ich tatsächlich Geld verdient mit den Büchern. Ne? Mhm. Und jetzt zahle ich drauf. Ne?
Ja, nein, in gewisser Weise. Aber das ist ja, haben wir uns tatsächlich ja vorhin schon unterhalten im Vorgespräch, dass wir ja was in unserem Alter ungefähr jedenfalls auch was für unser Gehirn tun müssen. Und das ist nicht die schlechteste Möglichkeit, sich fit zu halten, ne? Die du gewählt hast. Vielleicht noch eine Sache, die ich ab und zu mal, du bist nicht der erste Kriminaler sozusagen, der hier sitzt, schon mit verschiedenen anderen gesprochen. Und ich habe dann manchmal gefragt, oder gehört von denen auch, dass es ihnen extrem schwierig ist, Krimis zu lesen, weil das, was da in den Büchern steht, ein hanebüchener Unsinn ist, weil ganz, ganz vieles nicht stimmt. Muss ja nicht im Detail sein. Das ist so ein bisschen das Phänomen, dass wenn wir jetzt rausgehen würden auf die Straße und egal irgendeinen Erwachsenen ansprechen und sagen, wie funktioniert eigentlich unser Rechtssystem, also vor Gericht zum Beispiel, dann schildern uns alle amerikanische Gerichtsverfahren. Die wissen gar nicht, wie das geht. Und das meine ich, also so offensichtlichen Unsinn. Geht dir das auch so auf den Keks?
Also wenn ich Krimis lese, in denen tatsächlich offensichtlicher Unsinn drinsteht, geht es mir auch auf den Keks. Aber das andere ist ja so, du kannst ja die Realität nicht beschreiben. Mhm. Weil ansonsten würde so ein Krimi zu 90% aus Büroarbeit bestehen.
Richtig. Ne?
Und du kannst auch nicht eine echte Mordkommission beschreiben, weil wenn es wirklich darum geht, dass man eine Mordkommission einsetzt, dann hast du schnell einmal 30, 40, 50 Polizistinnen und Polizisten dran sitzen und jeder hat so ein kleines Pizzaeckchen, bis die Pizza beieinander ist oder es wird ein Puzzle mit 1000 Teilen, wenn du dir überlegst, dass wir Verfahren haben. Also ich habe in einem Verfahren Wirtschaftskriminalität als junger Kriminaler gearbeitet und wir hatten da, glaube ich, 450 Leitsordner Material.
Ja.
Und das musste damals ein junger Staatsanwalt machen, weil die Alten gesagt haben, oje, oje. Ne? Und ich habe das vom Landeskriminalamt aus begleitet und da versucht, also auch diese ganzen verzwickten Sachen dann auch in den Griff zu kriegen. Du wirst ja wahnsinnig. Ja? Und jetzt hat, also wenn ich die Realität abbilden will, ne, dann sagen wir mal so, ich bin gnädig mit meiner Leserschaft und ich dampfe 450 DIN A4 Leitsordner breit ein auf 2 DIN A4 Leitsordner breit, dann hat der Roman 1000 Seiten und davon sind immer nur 950 langweilig. Ne? Mhm. Das heißt also, du bildest eine kleine Mordkommission, ne, in der Mordkommission, da sagst du, ja, da sind jetzt 12 Leute unterwegs, ne, und dann ist es ja eigentlich schon kompliziert, wenn du einmal die Namen nennst, ne, also da werden relativ viele Namen genannt,
klar, ja.
Das ist nämlich dann schon blöd, ne, und du musst da dann 2, 3 rausgreifen, ne, und die anderen fallen mehr oder weniger wieder der Vergessenheit anheim, weil sonst kommt man durcheinander. Ne. Mhm. Also auch die Frage, wie genau geht Kriminaltechnik vor? Ne? Das kannst du vielleicht einmal in einem Roman ein bisschen deutlicher schildern und dann musst du so wieder ein bisschen drüber hinweggehen, weil das langweilig ist. Ne? Also ich konnte ja auch nicht auf jeder 30. Seite die Geschichte von der Magna Brasch erzählen, ne? und. Ne? Das sind so die Sachen.
Verstehe schon. Also war gut dargestellt. Dankeschön. Vielleicht noch solche Sachen. Es gibt in Büchern, die ich geschrieben habe, wenn ich die manchmal heute noch vorlese oder für mich nochmal wieder die eine oder andere Stelle nachlese, dann muss ich über manche Sachen immer noch lachen. Weil ich die damals zum Lachen fand, als ich sie schrieb. Ich finde, fand sie zwischendurch und auch heute nach teilweise 15, 20 Jahren, immer noch zum Lachen. Welches ist für dich die Szene in dem Roman, nicht unbedingt lachen, aber die dir am meisten Spaß gemacht hat?
Da muss ich passen.
Tatsächlich?
Ja, da muss ich passen. Also gerade in dem Buch, das ist zu dick, als dass ich sagen kann, da gibt es eine Szene, die mir am meisten Spaß gemacht hat.
Oder immer noch... Wenn ich dich fragen würde, gib mir irgendeine Szene. Und du, welche würdest du mir geben?
Den Anfang.
Tatsächlich?
Den habe ich gelesen, ja.
Warum?
Weil ich auf aller Hund bin.
Ah, also so. Jetzt wisst ihr Bescheid, wer hier sitzt. Ne? Also ein fauler Hund. Okay, da kann man nichts machen. Dann ist das so.
Aber Obi, du darfst mich mit einem anderen Roman noch mal einladen. Da gibt's im Buch eine Stelle, die ich absolut liebe.
Was magst du denn, das war ganz einfach, was magst du am meisten an deinem Job, an deinem neuen? Was ist das Schönste daran?
Die absolute Freiheit.
Ja, ne?
die absolute Freiheit. Also ich liefere dem Verlag ein fertiges Manuskript und er kann es nehmen oder nicht. Punkt.
Wie war das mit, jetzt hast du mich direkt auf die Lektoren geschubst. Ich meine, auch der Verlag, in dem du bist, arbeitet ja auch mit Lektoren und dein Buch muss einmal durchs Lektorat. Keine großartigen Änderungen, keine Wünsche auf irgendwas?
Also, leider ist der Lektor von dem Buch kürzlich gestorben.
Ach, das ist schade.
Ein ganz charmanter Mensch, den ich nur per E-Mail kennengelernt habe, der sehr feinfühlig und zurückhaltend lektoriert hat. Ah, Punkt schön. Eins. Dann gab es im Verlag eine Mitarbeiterin, die hat auf ein paar Sonderaspekte, also zum Beispiel Namen, also ich habe englische Firmennamen erfunden und die ist draufgekommen, da hast einen Namen drin, die das Firma gibt's.
Ja, ist schlecht, ja.
Hui. Ne? Hat also auf solche Sachen geachtet und selbstverständlich nimmst du all diese Anregungen auf. Wie ich mit dem Krimi-Schreiben wieder angefangen habe, das war bei einem anderen Verlag als bei Legionarion, da habe ich denen gesagt, also ich biete euch einen vollkommen langweiligen Krimi an, da geht's nur um Untreue und Verrat. Und es geht viel mehr um Liebe als um sonst was. Aber ich biete euch nicht nur einen an, sondern eine Trilogie, ihr müsst drei nehmen. Mhm. Und das war in Corona. Und dann kam also irgendwann eine E-Mail, ja, ob ich denn bereit wäre, mit einem Lektorat zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich geantwortet, selbstverständlich, ich bin Profi. Ne? Und dann habe ich ein absolut super Lektorat gekriegt. Mit der Lektorin arbeite ich immer noch zusammen. Und die ist sehr feinfühlig, aber auch sehr streng mit mir umgegangen. Und in meinem ersten Manuskript für den ersten Krimi, den ich eben dann nach 15 Jahren literarische Pause geschrieben hat, da kam mit 1105 oder 6 Anmerkungen zurück.
Das ist schon nicht wenig, ja.
Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich das Telefon schon in der Hand gehabt, um den Verlag anzurufen. Lasst uns den Vertrag wieder auflösen. Ich zahle euch die Unkosten fürs Lektorat. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Ne? Und dann habe ich das Telefon wieder aufgelegt und habe mir gedacht, Junge, jetzt reißt die zusammen. Ne? Und dann habe ich mich da durchgebissen und dann habe ich der Lektorin geschrieben, ne, sage ich, also an zwei Stellen habe ich den Text so gelassen, wie er ist, aber nicht, weil sie nicht recht hätte, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Ne. Also mittlerweile bin ich pro Manuskript nur so bei 350 Anmerkungen und jede tut irgendwie weh, ne. Klar, ne, bin ja ein bisschen eitel, ne.
Natürlich, ja.
Und jede ist berechtigt und das ist ganz wichtig. Also du kannst ein schönes Manuskript schreiben, aber damit daraus ein einigermaßen ordentliches Buch wird, ne, brauchst du ein Lektorat und da darf man auch nicht beratungsresistent sein, selbstverständlich. Aber ich lasse mir nicht in meine Themen reinreden und ich lasse mir nicht in die Grundstruktur, wie ich was erzählen will, reinreden. Und diese Freiheit, ne, die macht die Beschäftigung für mich als alternder Krimi-Autor zu einfach einer schönen Beschäftigung.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe jetzt noch eine Frage, die du ganz leicht erfüllen kannst oder beantworten kannst, nämlich, hast du eine Frage an mich?
Ach, Obi, ich hätte ganz viele Fragen an dich, aber wenn es jetzt einmal eindampfen soll auf eine Frage, dann würde ich sagen, welche Teesorte trinkst du am liebsten?
Earl Grey.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute hatte ich die Freude mit Georg Brunn, sagen wir Georges Brunn, ja, über seinen packenden Kriminalroman Aktien, Tango und Tod zu sprechen. Das Buch führt uns mitten hinein in die Welt der Machtspiele, Intrigen und auch bedrohlichen Wahrheiten, verknüpft mit dem Puls der Stadt München und den Schattenseiten internationaler Finanzströme. Im Mittelpunkt stehen zwei starke Frauen, deren Kampf gegen skrupellose Manager, korrupte Polizisten und tödliche Manipulation uns an die Grenzen von Recht und Moral führt. Und alles hat auch viel mit Liebe zu tun. Bruns Schilderungen, aktuell tiefgründig und voller überraschender Wendungen, zeigten einmal mehr, wie Literatur einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen unserer Gesellschaft und in ihre dunklen Winkel ermöglicht. Es war spannend zu erfahren, wie seine Erfahrungen als Jurist und Ermittler die Geschichte prägen letztendlich und wie vielschichtig er Figuren wie Martha, aber auch Clara gestaltet. Ich bedanke mich für dieses intensive und kenntnisreiche Gespräch, lieber Schorsch. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 295. Folge von Hörbahn on Stage aus unserem gläsernen Studio in München-Schwabing. Herzlichen Dank, dass du unser literarischer Gast warst. Danke.
Ich danke für die Einladung.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.